Ich bin alleine gelaufen und ich hatte so für mich das Gefühl, warum mache ich das hier eigentlich? Was ist das? Warum quäle ich mich? Und dann beim ersten Mal Jakobsweg, man hat immer zu viel dabei, man hat immer die falschen Schuhe an und es ist irgendwie, ja, und ich habe so für mich, ich brauche jetzt ein Zeichen, dass ich weiterlaufe und es war bewölkt und plötzlich riss die Wolkendecke auf und es kam ein Sonnenstrahl durch und ich glaube, der hat mich erwischt. Und das war für mich so ein unglaublich magischer Moment. Der hat mich dann schneller werden lassen und der hat mich motiviert. Das war, glaube ich, einer der magischen, es gab viele magische Momente auf dem ersten Camino, auch auf den weiteren Caminos, aber der hat mich, also da denke ich bis heute dran, bekomme bis heute Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Mein heutiger Interviewgast ist Andreas Braun. Andreas ist ein Mann, dessen Leben auf eine sehr vielfältige und faszinierende Weise mit dem Jakobsweg verbunden ist. Er ist Pilger aus Leidenschaft, er ist engagierter Herbergsvater, angesehener Professor für Betriebswirtschaftslehre und er ist verantwortungsvoller Vereinsvorsitzender des Vereins Ultrea, der die Herberge in La Faba auf dem Camino Frances betreut. In unserem Gespräch tauchen wir tief in diese verschiedenen Welten ein. Wir sprechen über den einen magischen Moment, in dem ein einziger Sonnenstrahl alles verändern kann, über den Traum, der auf einer kleinen Steinmauer in Spanien begann und 14 Jahre später wahr wurde, und darüber, welche universellen Weisheiten der Camino für uns bereithält, wenn wir bereit sind, loszugehen. Viel Spaß im heutigen Interview.
Herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein kann.
Andreas, dein Leben ist auf eine wirklich faszinierende Art und Weise mit dem Jakobsweg verwoben. Als Pilger, als Herbergsvater, als Professor und auch als Vereinsvorsitzender eines Jakobswegvereines. Eine Anekdote über deinen allerersten Camino, die hat mich ganz besonders neugierig gemacht. Und zwar hast du gesagt, eine nicht bestandene Matheprüfung hat den Anstoß gegeben. Kannst du uns erzählen, wie dieser Moment dich auf den Jakobsweg gebracht hat?
Ja, ich glaube, als Professor zu sagen, dass man meine Prüfung in der Universität nicht bestanden hat, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich bin ehrlich, es war so. Es war im ersten Semester, das Fach hieß höhere Mathematik, bei einem wirklich unglaublich intelligenten, unglaublich netten Mathematikprofessor, der immer gar nicht verstanden hat, wenn wir Mathe nicht verstehen. Und da bin ich durchgefallen. 6 Stunden Klausur geschrieben und hab's nicht bestanden. 5,0 und musste nochmal im zweiten Semester schreiben. Und dann, ich hatte große, große Ehrfurcht vor dem Fach. Es war sehr kompliziert, es war wirklich sehr schwierig. Und ich habe dann zu meiner damaligen Freundin gesagt, wenn ich das schaffe, dann gehen wir den Jakobsweg. Es hat geklappt, ich habe es bestanden und ein Jahr später sind wir den Jakobsweg gegangen. Du würdest, das war 2004 und wenn du die, ich antizipiere jetzt mal die Frage, wie bin ich auf die Idee gekommen, den Jakobsweg zu gehen? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war meine damalige Freundin, jetzige Frau, die mich auf diesen Weg gebracht hat und es war unglaublich schön.
Ja, das glaube ich. Es ist ja oft so, dass der Camino ruft über Ecken, die man selber gar nicht kennt. Und dann ist es plötzlich da und weiß gar nicht mehr eigentlich, wo ist es entstanden. Aber diese Verknüpfung auf der einen Seite zu sagen, wenn ich die Prüfung schaffe, dann laufen wir den Jakobsweg, die war für dich dann schon da.
Ja, klar. Ja. Wenn ich so eine Ansage mache, dann muss ich mich auch dran halten. Das war Ehrensache, ganz klar.
Ja, dann bist du 800 Kilometer nach Santiago gelaufen und hast in Santiago den Ausspruch gebracht, dass du fit wie ein Turnschuh bist und total entspannt. Also über das Physische quasi auch hinaus. Ja. Was war für dich die tiefgreifendste innere Veränderung oder viele Pilger sagen der Camino-Moment, also diese erste Reise, was war der Moment, der dich bis heute begleitet?
Ich glaube, der beste Moment, den hatte ich kurz vor Santo Domingo. Ich bin alleine gelaufen, meine Freundin, die hatte eine unglaublich furchtbar schlimme Blase direkt unter der großen Zeh und dem großen Zehennagel und musste aussetzen. Ich bin alleine gelaufen und ich hatte so für mich das Gefühl, warum mache ich das hier eigentlich? Was ist das? Warum quäle ich mich? Und dann beim ersten Mal Jakobsweg, man hat immer zu viel dabei, man hat immer die falschen Schuhe an und es ist irgendwie, ja, und ich habe so für mich, ich brauche jetzt ein Zeichen, dass ich weiterlaufe und es war bewölkt und plötzlich riss die Wolkendecke auf und es kam ein Sonnenstrahl durch und ich glaube, der hat mich erwischt und das war für mich so ein unglaublich magischer Moment. Der hat mich dann schneller werden lassen und der hat mich motiviert. Das war, glaube ich, einer der magischen. Es gab viele magische Momente auf dem ersten Camino, auch auf den weiteren Caminos. Aber der hat mich, also da denke ich bis heute dran, bekomme bis heute Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ja, ja, das sind diese Momente, die immer sofort erscheinen. Auch wenn jetzt, wenn du heute durch den Wald läufst oder wenn du heute durch den Regen laufen würdest und das wäre wieder ein Sonnenstrahl, der so durch die Wolken kitzelt, die Erinnerung ist sofort da. Das finde ich auch ist total faszinierend an diesen Begegnungen oder an diesen magischen Momenten, die man auf dem Camino, jeder Pilger hat seine magische Momente, von denen er immer wieder erzählen kann. Und das ist ein ganz besonderer Moment.
Es gab noch einen zweiten Moment. Dieser zweite Moment, der hat mich dann 2016, 17 eingeholt wieder und der ist jetzt wieder auch sehr präsent. Wir sind damals auch durch La Faba gekommen. Wir wollten gar nicht Halt machen in La Faba, aber der Anstieg ist steil und es war schon spät und wir sind dann in La Faba angekommen und haben diese wunderschöne Herberge gesehen. 2004, noch ganz neu, haben diese wunderschöne Herberge gesehen, diesen magischen Ort gesehen und wir saßen, ich kann mich wie heute erinnern, wir saßen auf dieser Mauer, wo man so ein bisschen ins Tal runtergucken kann, wir saßen auf dieser Mauer und haben gesagt, wenn wir irgendwann mal als Hospitaleros arbeiten, dann hier. Und das hat eigentlich nur, Gott, das muss ich überlegen, 14 Jahre gedauert und dann sind meine jetzige Frau und ich in La Faba gewesen als Hospitaleros. Das war auch so ein ganz magischer Moment für uns beide.
Ganz verbindender Moment quasi über Raum und Zeit hinweg, dann, wenn es dann tatsächlich wenn es dann wahr wird. So, hier könnte ich mir gut vorstellen, ich habe auch eine Herberge. Da würde ich gerne, oder da könnte ich mir das wunderbar vorstellen, weil einfach die Erinnerungen so präsent sind und der Ort mit so viel positiven Erleben und positiver Begegnung verbunden ist. Wenn es dann da ist, dann kann ich mir vorstellen, dann ist es unbeschreiblich. Wir kommen da gleich nochmal darauf zurück, weil du ja auch als Herbergsvater dann in La Faba jetzt schon mehrfach gewesen bist. Oder jetzt komme ich nochmal zurück, weil ich bin noch an dem Punkt dieser magischen Camino-Momente. Und das würde mich interessieren, oder ich bin da total neugierig, weil ja diese Erfahrungen bei dir scheinbar auch dazu geführt haben, dass du mit Studenten dann den Weg teilen wolltest. Also du hast mal den Ausspruch geprägt, alle Studierenden müssten eigentlich den Jakobsweg gehen. Gab es da so einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Begebenheit, Begegnung, die für dich den Grundstein dafür gelegt hat, mit Studenten auf oder Studenten auf den Weg bringen zu wollen?
Hm. Ich muss ehrlich sein, es war nicht ganz uneigennützig. Ne? Ich wollte ab 2004 in jedem Fall wieder zurück auf den Jakobsweg. Aber dann kamen so andere Sachen dazwischen, Studium, Promotion, Postdoc, die Arbeit an meiner Hochschule. Und es hat dann die ganze Zeit gedauert, bis ich auch gewahr geworden bin, dass es vielen der Studierenden, die ich damals unterrichtet habe, dass es denen so ging wie mir damals. Immer im Stress, immer in diesem Lerndruck, immer arbeiten und lernen und in die Hochschule gehen und dann also ganz viele Sachen, die da passieren in dieser Zeit, die einen unter Druck setzen. Und was für mich damals so der Punkt war, ne, dieses Entschleunigen, dieses sich rausziehen, einfach mal für einen Monat ein anderes Leben führen, ein entspannteres, entschleunigtes Leben führen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt zu sagen, ich glaube, das würde ich meinen Studierenden auch gerne anbieten. Und ich habe eine Chefin, die unglaublich experimentierfreudig ist. Der habe ich diesen Vorschlag gepitcht, habe gesagt, wie sieht's aus? Könnten Sie sich vorstellen, dass ich da mal mit einer Gruppe gehe? Und die Antwort war ja, gerne, warum nicht? Und aus diesem Ja, gerne, warum nicht, 2016, das war das erste Mal, dass ich mit 12, 13 Studierenden auf den Jakobsweg gegangen bin, ist inzwischen ein Projekt geworden, das nächstes Jahr den 10. Geburtstag feiert.
Wow. Wow. Aus dieser kleinen Idee oder aus diesem kleinen Anstupser zu fragen, ob sie sich das vorstellen könnte, ist dann quasi der erste Camino entstanden mit den Studierenden und dann jedes Jahr ging es dann weiter, jedes Jahr oder in regelmäßigen Abständen dann wieder, wieder eine neue Studentengruppe, die ebenfalls auf den Camino gegangen ist. Das ist wunderbar. Wir kommen dann nachher auch nochmal drauf. Denn das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, das sich ja inzwischen auch so in viele Richtungen auch bewegt. Finde ich auch sehr, 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 sehr interessant und sehr spannend. Ich würde gerne nochmal zu dir als Herbergsvater zurückkommen. Also du saßt da auf der Mauer, hast ins Tal runtergeschaut und mit deiner heutigen Frau, damals noch deine Freundin, zu diesem Traum gehabt oder diese Eingebung gehabt, wenn, dann gerne an diesem Ort als Herbergsvater Zeit verbringen. Der Ort La Fava für die Hörerinnen und Hörer unter uns, die ihn noch nicht kennen, der Camino Francés hat so zwei Höhepunkte, im wahrsten Sinne des Wortes. Einer beginnt gleich zum Start in den Pyrenäen mit den Höhenmetern in Richtung Roncesvalles und dann die zweiten Höhenmeter in den Montes de León, wo es Richtung Cebreiro geht, also auf den keltischen Gralsberg. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, für mich war die Etappe fürchterlich lang, denn man kann eigentlich wenn man eingelaufen ist, dann spielt das vielleicht keine Rolle mehr. Aber wenn man, je nachdem wie die Konstitution oder das Befinden ist, ist die Wegstrecke schon wahnsinnig lang, um oben auf dem Cebreiro abends, wenn es schon dunkel wird, anzukommen und eigentlich vom Ort gar nicht mehr so viel mitbekommen. Deswegen ist La Fava, also für diejenigen, die den magischen Ort Cebreiro oder Cruz el Ferro, gehört ihr auch noch mit dazu, sind ja viele magische Orte auf den letzten 150 Kilometern Richtung Santiago. Morgens in La Fava aufzustehen und dann als einer der wenigen oben zu sein, das muss ja was total Magisches sein. Hm. Kannst du diese Energie oder vielleicht mal den typischen Gemütszustand der Pilger beschreiben, die in La Fava ankommen und wissen, was am nächsten Tag vor ihnen liegt?
Die, die bei uns ankommen, sind, glaube ich, erstmal erleichtert. Erleichtert, dass sie angekommen sind. Der Aufstieg von La Cerraridas hoch zu uns ist steil. Das ist anstrengend. Ne? Im Hochsommer, es geht zwar immer wieder durch einen wunderschönen Wald, vor allem die letzten 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, aber die ankommen, sind glücklich, dass sie angekommen sind. Und was ich glaube, was die meisten sehen und erleben, wenn sie dann bei uns vor der Herberge stehen, ist nicht nur eine gewisse Erleichterung, dass sie angekommen sind, sondern sie stellen auch fest, dass sie, und ich bin jetzt nicht ganz frei und nicht ganz objektiv an der Stelle, aber ich glaube, viele erkennen, dass sie wirklich einen magischen Ort entdeckt haben oder für sich entdecken. Denn wir sind es gibt bestimmt einige, aber wir sind eine der wenigen Herbergen, die neben einer Kirche ist. Also Herberge und Kirche bilden ein Ensemble. Das Ganze ist nochmal eingefriedet, es gibt eine Mauer. Die Herberge war früher mal ein Pfarrhaus, ja, direkt daneben die dazu passende Kirche. Und dieser Zweiklang, ja, aus der Herberge, viele deutsche Tugenden auch mit sich bringt, und dieser wunderschönen Kirche, die mit viel Liebe wieder aufgebaut worden ist von den Vereinsgründern und Vereinsgründerinnen, das macht, glaube ich, die Magie dieses Ortes aus. Es ist richtig schön. Es ist unendlich schön dort.
Ja, du sitzt ja an. Leuchtest förmlich. Wenn man den Podcast jetzt sehen könnte, wenn man dich sehen könnte, mit welcher inneren Freude du das jetzt gerade erzählst. Es ist ein magischer Ort. La Fava sowieso. Das ist ja eigentlich ist es ja gar kein Ort mehr. Da wohnen ja, ich kann mich erinnern, in den 1990er, 1993 bin ich zum ersten Mal den Camino Frances gelaufen. Da waren gerade diese Ortschaften, da war auch Via Franca del Bierzo, ist ja die Etappe davor oder und vorher übernachtet. Die Ortschaften waren fast ausgestorben, von Sebadon genauso. Also es ist schon eine sehr, sehr ruhige und eine ganz besondere Atmosphäre. Und La Fava, muss man ja auch sagen, die Kirche war ja stark renovierungsbedürftig. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Und heute ist die Kirche und die Herberge eins. Das ist so wie so ein wogendes Meer, das von links nach rechts oder von der Kirche zur Herberge und auch von der Herberge wieder zurück zur Kirche kommt. Wenn du diese magische Stimmung von La Fava mit ein, zwei Worten beschreiben würdest, wie würdest du das beschreiben?
Zur inneren Ruhe finden. Mit sich selbst im Einklang sein. So ging es mir die letzten Male. Ich versuchte immer wieder als Pilger nach La Faba zu gehen, oder in La Faba zu übernachten. Und genau das beschreibt eigentlich das, oder ist für mich so das dominierende Gefühl an diesem Ort als Pilger. Ja, als Hospitalero ist es ein anderes, auch ein schönes Gefühl, aber ein anderes Gefühl, aber einfach als Pilger so die eigene innere Ruhe finden. Ja, die Kirche, die dazu einlädt, einfach mal sich eine halbe Stunde hinzusetzen und ruhig vor sich hin zu meditieren, zu beten, je nachdem, wie man das möchte, ist schön, ist ein schöner Ort, ein ruhiger Ort.
Ja. Jetzt erlebt man natürlich als Pilgervater auch die andere Seite. Also die meisten Pilger kennen den sichtbaren Tagesablauf einer Herberge. Was ist so eine unsichtbare Aufgabe, die du fast jeden Tag erledigst, die Pilger vielleicht nie sehen, die aber entscheidend sind für die Seele von La Faba als Herbergsvater oder als Herbergsmutter?
Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, als du die Frage formuliert hast, war natürlich das Putzen. Ja, das Saubermachen, wenn um 8 Uhr die letzten PilgerInnen die Herberge verlassen, dass man dann anfängt, einfach mal die Herberge wieder in Anführungszeichen auf Vordermann zu bringen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist eigentlich das Besondere an der Herberge, eben auch die Herberge mit der Kirche ist, morgens um 6 Uhr, 7 Uhr, das macht jeder Hospitaliero anders, die Kirche zu öffnen. Dieses Privileg zu haben, den Schlüssel zur Kirche zu haben. Die Kirche gehört zum Bistum Astorga, aber die Schlüsselgewalt über die Kirche zu haben, die Kirche zu öffnen, ich glaube, das ist für mich ein erhebender Moment. Das ist ein ganz schöner Moment. Ich gehe dann in die Kirche rein, es ist dunkel, es brennen noch ein paar Kerzen auf der linken Seite. Ich gehe dann ganz vorsichtig, ganz leise, weil es dunkel ist, laufe ich dann durch nach hinten in die Sakristei. Und da gibt es einen CD-Player. Und da schalte ich dann die gregorianischen Choräle ein. Und morgens um 6 Uhr in der Kirche, draußen ist es noch dunkel, man hört so leicht die gregorianischen Choräle. Das ist für mich ein schöner Moment. Und das ist ein Moment, den vielleicht die meisten Pilgerinnen nicht mitbekommen, weil sie entweder noch schlafen oder schon dabei sind, ihre Sachen zu packen. Einige sind dann auch schon weg. Das ist ein Moment, der für mich ist.
Das ist so ein kleines tägliches Ritual, das du dann für dich als Herbergsvater, das kann ich mir wunderschön, das stelle ich mir auch so richtig, das ist auch ein Ankommen bei dir, so ein ganz kleiner Moment der Stille oder ein Moment, der dir gehört, so ganz früh am Morgen. Ja, es geht auch was schief bei Pilgerherbergen. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass du ein ganzes Jahr als Pilgerherbergsvater dort bist. Das machen sehr wenige. Heidi fällt mir gerade ein in Heidis Place. Das heißt, es sind ständig wechselnde Herbergseltern quasi dort und wollen aber auch das Niveau und die Betreuung so einheitlich wie möglich gestalten. Es dauert natürlich, bis man ankommt und bis man sich in die Tagesroutinen eingefügt hat. Gab es für dich einen Tag in La Faba, an dem so alles schief ging und du am liebsten die Türen zugeschlossen hättest?
Ja, Worst-Case-Szenario für jeden Herbergsvater, jede Herbergsmutter. Ich war damals mit meiner Frau eben und meinen drei Kindern, die waren damals noch recht klein, das erste Mal in La Faba, Worst-Case-Szenario sind Bettwanzen. Und wir haben eine Pilgerin aufgenommen und die Pilgerin zeigte auf dem Oberarm, glaube ich, auf dem Oberarm war das ja, deutliche Spuren von Bettwanzenbissen. Und das macht keinen Spaß. Ne? Und die Herausforderung besteht dann darin, bestand in dem Fall darin, der Dame zu helfen. Die musste ich letztlich alle Klamotten in einen schwarzen Sack reinpacken. Ja, wir haben ja dann irgendwelche Klamotten gegeben, die von Pilgern übrig geblieben sind, die irgendwie vergessen haben, und haben dann mit ihr zusammen versucht, diese Bettwanzen loszuwerden, ne? Dass sie die erstens nicht bei uns in die Herberge reinbringt.
Ne? Das heißt, sie hatte die schon, sie kam quasi an, wollte in die Herberge und ja. Oh, nach so einem langen Tag.
Ja, das ist unangenehm. Die war auch zutiefst betrübt. Ne? Wir mussten die erstmal auch moralisch oder seelisch wieder aufbauen, weil ne, das ist ja mit einem gewissen Scham auch verbunden. Wie kann es sein, dass ich das jetzt bekomme? Was habe ich falsch gemacht? So, nee, du hast nicht falsch gemacht. Ne? Es ist ein offenes Geheimnis. Bettwanzen gehören eben bis zu einem gewissen Teil auch mit zum Jakobsweg, und ich bin jetzt mit etwas feineren Antennen inzwischen ausgestattet, was Bettwanzen betrifft, und finde immer wieder welche in anderen Herbergen, Gott sei Dank, nur in anderen Herbergen. Aber die wieder aufzubauen, die Frau, und mit der dann auch dieses Programm, das so ein bisschen durchläuft, oder das man so machen muss, zu absolvieren, das war erstmal nicht schön. Jetzt kommt's, aber na, der Jakobsweg gibt auch einem Hospitalero ganz viel zurück. Die war am nächsten Tag unglaublich dankbar und glücklich und ist irgendwie losgelaufen und hat gesagt, jetzt fliege ich nach Santiago. Sie war wieder voller Motivation und Freude, und das sind dann die Augenblicke, na, erstmal so dieses, oh Gott, Bettwanzen, dann aber auch gleichzeitig diese Dankbarkeit, die einem PilgerInnen entgegenbringen. Das ist schön. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, das ist der Grund, warum alle die Hospitaleros sind, dass die das machen. Das ist der Grund dafür. Diese Dankbarkeit, die man zurückbekommt. Immer wieder, täglich.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, wahrscheinlich die ein oder andere Hörerin und Hörer auch. Wie läuft das dann konkret ab? Also du hast gesehen, sie hat eindeutige Bissspuren von Bettwanzen. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auch welche in ihrer Kleidung oder im Rucksack noch mitträgt. Wie geht man da vor? Was macht man da?
Ach, so, jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich meine erfahrenen Hospitaleros und Hospitaleras aus dem Verein da hätte. Die wissen nämlich hundertprozentig, wie das funktioniert. Aber wir haben tatsächlich so eine Art Checkliste für uns in der Herberge, welche Schritte davor zu nehmen sind. Und ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen darzustellen. Nur das Erste, was du machst, ist natürlich, du bittest den Pilger, die Pilgerin, möglichst alle Klamotten erstmal loszuwerden, ne? Und alles außerhalb bitte, außerhalb der Herberge. Und alle Klamotten, die man waschen kann, die möge man möglichst heiß waschen. Ne? Das ist dann auch etwas, was wir für die PilgerInnen machen. Alle Gegenstände, ne? Ich denke an den Schlafsack, ich denke an den Rucksack, solche Sachen, wo ja auch Bettwanzen sein könnten, die kommen in einen schwarzen Sack. In diesen schwarzen Sack kommt dann auch noch ein ziemlich unangenehmes Mittel, das, ich glaube, nicht besonders gesund ist. Und das Ganze wird dann über Nacht erstmal dort behalten, und am nächsten Tag sind die Bettwanzen dann eigentlich wieder, sind eigentlich alle tot. So ist der Plan zumindest. Na, die Pilgerin duscht sich natürlich auch noch möglichst warm, damit alles runtergeht. Aber das ist ein Tipp und ein Trick. Das mache ich standardmäßig auch, wenn ich nach einem Jakobsweg wieder nach Hause komme. Also nach jedem Jakobsweg, den ich, seit ich von den Bettwanzen weiß, nach jedem Jakobsweg, wenn ich wieder zurück nach Berlin komme, dann durchlaufe ich das gleiche Programm. Die Vorstellung, Bettwanzen mit nach Hause zu schleppen, macht keinen Spaß.
Jetzt muss ich sagen, habe ich noch nie gemacht. Da ist alles gut. Dann, wenn man das einmal erlebt hat, glaube ich schon, dass dann hat man auch Respekt davor.
Ja. Also Ich muss sagen, ich hatte noch nie Selbstbefall, also ich hatte auch noch nie Bissspuren, aber ich habe sehr viel Ehrfurcht vor diesen kleinen Tierchen und ich möchte die nicht in meiner Wohnung haben, weil das macht keinen Spaß.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Andreas, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zur Herberge. Zur Herberge La Fava, die ja auch zu den, ich glaube, immer noch zu den Donativos gehört. Das heißt, Herbergen, die auf Spendenbasis fungieren. Natürlich, ich glaube, die Mindest oder der Mindestwunsch liegt irgendwo zwischen 5 und 10 Euro, also je nach Herberge. Und es ist ja, oder zumindest ursprünglich, als ich in den 90er Jahren gelaufen bin, war so jede dritte, vierte Herberge auch eine Donativo-Herberge. Das ist heute nicht mehr ganz so der Fall. Das ist heute eher die Ausnahme. Trotzdem zeigt es auch so ein bisschen ein Kernstück des Camino-Geistes. Das heißt, das Geben und Nehmen auf eine Freiwilligkeit beruht oder einfach zum Camino auch mit dazugehört. Wenn ich jetzt den Bogen spanne zu Geschichten von Pilgern, kannst du eine Geschichte erzählen, bei der der Beitrag eines Pilgers, jetzt in dem Fall vielleicht nicht monetär, sondern in diesem Geist des Geben und Nehmens verkörpert hat?
Es gibt eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist. Das ist eine Geschichte, die auch 2017 passiert ist, als wir das erste Mal als Hospitaleros in La Fava waren. Sehr spät am Abend kam noch ein etwas älterer Herr, man konnte erkennen, dass er Österreicher ist, der keinen Pass hatte, der einen sehr alten, sehr verwitterten Pilgerausweis hatte, und es war klar, dass der schon länger unterwegs ist auf dem Weg. Schon sehr viel länger unterwegs auf dem Weg. Und der hatte auch kein Geld dabei. Er wollte nur einen Schlafplatz haben. Nicht mal in der Herberge, am liebsten draußen. Und wir haben, am Tag vorher haben wir einen neuen Kühlschrank bekommen. Und der Kühlschrank war eingepackt in einen Karton. Und ich habe dann gesagt, ich kann dir keine Matratze anbieten, die darf ich nicht mehr nach draußen nehmen. Aber das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist dieser Karton. Ich kann dir eine Decke anbieten. Wenn du möchtest, du kannst dich vor die Kirche legen, du kannst dich hinter die Kirche legen, was immer du möchtest. Ich biete dir Unterkunft an. Ja, er wollte nicht in die Herberge, fein, aber ich biete dir Unterkunft an. Und der war unendlich dankbar dafür, dass ihn jemand als Mensch gesehen hat, ja, dass ihn jemand, ich hoffe zumindest, dass das rübergekommen ist, dass ich ihm unvoreingenommen gegenübergestanden bin und gesagt habe, ich möchte dir helfen, und allein die Dankbarkeit und die Freude, dass er eine Unterkunft bekommen hat, war Lohn genug. Das war einfach schön. Die Geschichte geht noch ein ganz kleines Stück weiter. Er hat mir dann am nächsten Tag hat er mich gebeten, er hat eine Postkarte geschrieben, ohne Briefmarke, und er hat gesagt, könntest du diese Postkarte bitte einwerfen, wenn du zurück in Deutschland bist. Ich habe in meiner Familie seit, ich weiß nicht wie viel, Monaten, Jahren, keinen Kontakt mehr, und ich will dir nur sagen, dass es mir gut geht. Und ich habe dann diese Postkarte mit nach Deutschland genommen und habe sie dann eingeworfen. Und ich hoffe, dass es ihm nach wie vor gut geht.
Das sind schon ergreifende Begegnungen, wenn man sowas erlebt. Ja.
Sehr, 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 sehr viele schöne Erlebnisse, die man hat. Als Hospitalier, und ich bezeichne die Tätigkeit des Hospitaleros auch immer so ein bisschen als stationärer Pilger. Ja. Man ist Teil dieser Gemeinschaft, dieser Pilger-Community, ja, ohne dass ich selbst auch nur einen Meter gehen muss. Und jetzt kommt das Schöne oder vielleicht auch das nicht so Schöne. Ich bekomme jeden Tag Nachschub. Jeden Tag kommen neue PilgerInnen vorbei in meiner Herberge oder ist ja nicht meine Herberge, in unserer Herberge vorbei. Und jeden Tag hat man neue schöne Begegnungen, neue interessante Gespräche. Es ist ein, ja, stationärer Pilger. Das ist, glaube ich, für mich zumindest die beste Bezeichnung. Ich habe jetzt Hospitalierus.
Ja, das ist spannend, gerade weil du sagst, es kommen ja jeden Tag neue Pilger vorbei und nicht jeder Pilger ist, oder Pilger können auch unterschiedlich sein. Ich habe von dir eine kleine Forschung gelesen, da hast du untersucht, wie Hospitalierus lernen, nicht nach dem Äußeren zu urteilen. Stichwort der Professor, der aussah wie ein letzter Penner. Kannst du eine persönliche Begegnung aus La Faba teilen, die dir diese Lektion gelehrt hat oder sie für dich verstärkt hat in den Begegnungen mit dem Pilgern? Man sieht ja nicht jeden Pilger an, was er macht, wo er herkommt, sondern man ist einfach Pilger. Das ist ja auch das Schöne am Camino. Wie kann ich als Herbergsvater möglichst vorurteilsfrei auf Pilgerinnen und Pilger zugehen?
Ja, ich glaube, das ist das Wesen des Caminos, oder? Zumindest in meinem Verständnis als Pilger ist es das Wesen des Caminos. Und das ist, glaube ich, auch das, was diesen... Es gibt zwei Punkte, die diesen Weg ausmachen, aber... einer der Punkte, die diesen Weg ausmacht, und jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, Entschuldigung, darf ich kurz, es gibt einen unglaublich tollen Beitrag von einem Wissenschaftler, der heißt Turner, und der hat in den 1980er, 1979, glaube ich, 1980 untersucht, was ist so das Wesen des Pilgerns? Was macht Pilgern aus? Und letztlich hat er zwei Aspekte genannt. Den ersten Aspekt, den er genannt hat, ist das, was er hat es als Communitas beschrieben, als die Gemeinschaft der Pilger. Ja? Ich bin Teil einer großen Communitas, und wir alle haben eigentlich so ein äußeres Ziel, ne? Das ist Santiago de Compostela, und wir alle bewegen uns auf dieses Ziel zu, und wir alle sind so ein bisschen Schicksalsgemeinschaft auf diesem Weg. Gemeinschaft. Und wir teilen unsere Erfahrungen, ich weiß nicht, Peter, du bist den Weg schon ganz oft gegangen, die Offenheit, mit der einen die Menschen begegnen, ich finde das immer wieder atemberaubend, unendlich schön. Das ist Geschichten, die man hört, Geschichten, die einem die anderen mitgeben auf dem Weg, das passiert dir passiert das in Berlin, in meinem natürlichen Habitat, ganz selten, dass jemand auf der Straße mir seine Lebensgeschichte erzählt. Auf dem Camino kann das abends schon mal passieren, auch auf dem Weg. Das ist das Erste, die Communitas. Und der zweite Aspekt, den Turner nennt, ist, er nennt das Liminalität, eine Wortneuschöpfung. Der meint damit so etwas wie, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, und die Soziologen unter den Hörern verachten mich jetzt nicht, so eine Art Statusenthobenheit. Heißt mit anderen Worten, es ist egal, ob du der Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens oder der Hausmeister oder eine Putzkraft oder was auch immer, ne, bist. Da laufen Peter und Andreas auf dem Weg. Wir laufen auf dem Weg. Und das, was dich sozusagen in deinem Zuhause, ich nenne es immer das natürliche Habitat, na, wo ich wohne, was dich da definiert, ist nicht zwangsläufig das, was sich auf dem Weg definiert, sondern du hast auf diesem Weg die Chance, eben weil diese Liminalität vorhanden ist, dich neu zu definieren. Und ich glaube, das ist auch eine der, neben der Communitas, eine der der magischen Ingredienzien dieses Jakobswegs. Die Communitas, Gemeinschaft und diese Enthobenheit des Status, des Habitus, der sozialen Eingeschränktheit, die man erlebt. Und deshalb ist es für mich erstmal unerheblich, wer da neben mir läuft, sondern es, ja, wenn ich dir begegne, Peter, dann läuft Peter neben mir. Und du hast mit Sicherheit eine wahnsinnig spannende Geschichte zu erzählen und die möchte ich hören. Also nicht, weil ich neugierig bin, sondern weil du sie vielleicht gerne mit mir teilen möchtest. Das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Punkte. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Du hast die Frage über die Bande auch beantwortet. Und ich würde den Ball auch ganz gerne aufgreifen. Das ist auch für mich jetzt nochmal so ein ganz wertvoller Punkt. Wenn ich als Pilger unterwegs bin, habe ich die Chance, mich nochmal neu kennenzulernen. Das heißt, meine ganzen Rollen, die ich zu Hause habe, egal ob es in der Familie, im Freundeskreis oder auch während im Beruflichen, die Rollen sind plötzlich weg. Und zwar am ersten Tag schon, weil niemand dich kennt. Also wenn du losläufst, du triffst Menschen, die du vorher nicht gesehen hast, die dich nicht gesehen haben. Und die einzige Information oder das Einzige, was man über dich weiß, ist die Begegnung, die in diesem Moment geschieht. Das heißt auch, dass Menschen die Chance haben, dort einen neuen Weg zu beschreiten, auf Reset zu drücken, Rollen loszulassen, Rollen fallen zu lassen und als neuer Mensch auch wieder zurückzukommen, als jemand, der sich gefunden hat, wenn er alle Schalen von sich abschälen konnte, bleibt die Essenz übrig, bleibt das übrig, was ihn als Mensch ausmacht. Und er kann die alten Rollen ablegen und hat die Chance, unterwegs auf dem Camino die Rolle zu spielen, die er von Anbeginn mitgebracht hat, sich selbst.
Es gibt einen feststehenden Begriff in der Forschung, das nennt sich Camino Blues. Da gibt's eine tolle Wissenschaftlerin, Frey, die hat das untersucht, also eine der ersten untersucht, und der Gedanke dahinter ist, ich komme oder ich erlebe mich auf diesem Weg neu. Ich entdecke mich auf diesem Weg neu. Komm voller Freude in Santiago an, komm zurück nach Hause, wo auch immer das ist, und erlebe so ein Gefühl des Missverstandenseins, des Fremdseins. Ich habe mich verändert. Ich habe mich neu gefunden. Es kommt ein neuer Mensch nach Hause.
In die alte Welt und in die alte, genau. Alte Umgebung, ja.
Aber die in der alten Welt, ja, wenn man das ist gleich geblieben. Und die Leute sind gleich geblieben in dieser alten Welt. Und das passt dann irgendwie mental nicht mehr zusammen. Und es gibt ja die Definition, was ist ein Camino Blues? Das sich missverstanden fühlens, wenn man wieder zurück nach Hause kommt, einhergehen mit einer gewissen Sehnsucht, einem Verlangen, wieder auf diesen Jakobsweg zu gehen, weil ich ja dort mich selbst entdeckt habe, mich selbst gefunden habe. Und darin liegt sozusagen, aus meiner Sicht zumindest, und dem bin ich gestehe es, total verfallen, darin liegt auch, glaube ich, das Süchtigmachende dieses Weges. Ich würde es wirklich als eine gewisse Form von Sucht, wenn man es ein bisschen negativ ausdrücken möchte. Man kann es auch so ein bisschen positiver ausdrücken. Man wird infiziert, in dem positiven Sinne, infiziert von diesem Jakobsweg. Und es gibt, das weißt du auch und du gehörst ja auch dazu, es gibt ja ganz viele wieder, ich nenne es mal Wiederholungstäter, in Anführungszeichen natürlich, Wiederholungstäter, die diesen Weg immer wieder gehen, ne? Weil sie dort etwas gefunden haben, eigentlich vor allem sich selbst.
Ja, ja. Und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung oder vielleicht auch die spannende Aufgabenstellung. Wie schaffe ich das, was ich unterwegs in und an mir neu kennengelernt habe. Wie schaffe ich das, in meinen Alltag mitzunehmen und auch dort zu leben? Du bist ja, oder neben Pilger- und Herbergsvater, und bist du ja auch Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Innovationsmanagement. Also viele sehen das sehr weit entfernt oder als zwei sehr extrem weit entfernte Welten. Was war für dich der Aha-Moment, als dir klar wurde, dass deine akademische Expertise mit dem Camino verbunden werden könnte? Gibt es da so einen Aha-Moment für dich, wo du sagst, das war der ausschlaggebende Punkt?
Ein tiefes Interesse. Tiefes Interesse zu verstehen, warum gehen Menschen diesen Weg? Das ist so das Gefühl, ich möchte herausfinden, was die Motivlage ist. Was ist die Motivation? Was sind die Motive für Menschen, diesen Weg zu gehen? Dazu gibt es bereits ganz viel Literatur, ganz spannende Literatur. Gibt es auch unterschiedliche Typologien. Ja, Wissenschaftler neigen dazu, dann auch so Cluster zu bilden. Da passen 5, 6 unterschiedliche Gruppen. Dann von Pilgern werden da beschrieben, warum die diesen Weg gehen. Das ist ein Aspekt. Was mich sehr stark interessiert hat, war, und da gab es noch nicht so viel Forschung. Also man sucht natürlich auch immer so ein bisschen die Lücken. Wo sind noch so die unbeackerten Felder in einem Themenbereich? Warum opfern Menschen ihre Freizeit, teilweise auch Geld, um als Hospitalierus auf diesem Weg zu arbeiten, in den Herbergen zu arbeiten.
Wenn ich deine Studenten fragen, was antwortest du dann? Die sind ja hergebot oder würden eben vermuten, Mensch, komm, das ist ein Professor, der ist gut drauf, der interessiert sich vielleicht für Startups und die Studenten interessieren sich für Startups oder für Bilanzen oder für Marketing. Ah,
ja.
Und was macht er in seiner Urlaubszeit in so einem spanischen Bergdorf?
Im Kern ist ein Hospitalero zu sein, im Kern ist das, was wir machen im Verein. Wir führen ein kleines mittelständisches Unternehmen mit einem kleinen Haken. Dieses kleine mittelständische Unternehmen ist ungefähr 2500 Kilometer von unserer Heimat, von unserem Zuhause weg. Also so als BWLer passt das eigentlich ganz gut. Ja. Und warum macht ein Professor das? Weil auch ein Professor für BWL nicht nur über Zahlen nachdenken möchte. Und nicht nur über Bilanzen nachdenken möchte. Das ist aber auch so ein bisschen der Ansatz, den ich fahre, weil BWL eben auch mehr ist als nur Kennzahlen und Effizienz und Effektivität und Statistiken und was man sonst so allgemein mit BWL verbindet. Das Fach, das ich so für mich entdeckt habe, das Innovationsmanagement, wahnsinnig viel mit Kreativität zu tun. Wahnsinnig viel mit der Frage zu tun, wie kann ich meine eigenen Ideen, die ich habe, in Produkt, in Service umwandeln? Und wie kann ich mit Hilfe eines Unternehmens, das ich dann gründe, ne, Startup, das ist ja immer noch in aller Munde, wie kann ich mit Hilfe dieses Vehicles Organisation dann dieses Produkt, diesen Service auf den Markt bringen.
Wie wird das eigentlich organisiert mit den Studenten? Das heißt, wenn die Studenten mit dir den Jakobsweg laufen wollen, wie funktioniert das? Wie ist das organisiert?
Die Studierenden müssen für die Reise nichts bezahlen. Also die Pilgerreise ist für sie eigentlich kostenlos. Einen nicht unerheblichen Teil der Kosten für unsere Studierenden übernimmt unsere Hochschule, die BSP Business and Law School in Berlin, mit all den Partnerhochschulen, die es in Hamburg, Erfurt, Potsdam und so weiter gibt. Ein nicht unerheblicher Teil kommt aber auch über Spendeneinnahmen. Studierende, die 2023 mit mir auf dem Jakobsweg waren, haben einen Verein gegründet. Camino Connect heißt dieser Verein. Und dieser Verein hat sich eigentlich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Studierenden die Möglichkeit zu geben, an diesem Projekt teilzunehmen. Und wir sammeln Spenden ein und versuchen auf diese Art und Weise noch mehr Studierende mitnehmen zu können. An dieser Stelle also die herzliche Einladung, einfach gerne mal vorbeizuschauen bei unserer Internetseite www.caminoconnect.de. Da gibt es dann weitere Informationen.
Sehr gut. Dann die Studenten aus Berlin oder wo sie herkommen, sich dort informieren und können dann den Camino mit Andreas gehen. Und finanziert wird das über den gemeinnützigen Verein. Sehr schön. Da fällt mir jetzt eine gute Frage ein, Andreas. Was lernt der Professor vom Herbergsvater und umgekehrt?
Lernt der Professor vom Herbergsvater? Gelassenheit. Ich glaube, das ist eine wichtige Tugend, die ein Hospitalero haben sollte. Gelassen zu sein, Sachen auf sich zukommen zu lassen, spontan darauf reagieren. Und was lernt der Herbergsvater vom Professor? Ja, ich glaube, so ein bisschen das mit den Zahlen. Schon nicht schlecht, wenn man am Ende dann die Abrechnung macht, am Ende des Tages die Abrechnung macht und die Kasse stimmt am Ende des Tages.
Du bist ja nicht nur Pilger, Herbergsvater und Professor, sondern du hast noch eine dritte oder noch eine vierte Rolle als Vorsitzender vom Ultrea-Verein in Stuttgart. Das ist der Trägerverein der Herberger von La Fabra. Jetzt könnte man ja sagen, wie viel Zeit bleibt dir eigentlich noch übrig bei dem, was du schon alles genannt hast? Was treibt dich an, zusätzlich zu diesen bisherigen anspruchsvollen Tätigkeiten noch zusätzlich die Verantwortung für so einen Verein zu übernehmen? Oder wie funktioniert der Verein? Gibt es da so eine spezifische Vision für den Camino, die du nur durch so einen Verein mit verwirklichen kannst? Oder was ist das, was dich antreibt in diesem Verein?
Ich bin seit November letzten Jahres erster Vorsitzender. Mein ehemaliger Student, der mit mir auch schon auf dem Jakobsweg unterwegs war, Martin Kühn, ist zweiter Vorsitzender. Wie sind wir zu diesem Posten gekommen? Ich würde mal behaupten, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Denn es ist kein Geheimnis, die beiden ersten und beiden Vorsitzenden, die dieses Amt gemacht haben, die wollten nicht mehr. Und zwar aus guten Gründen wollten die nicht mehr. Die haben aus meiner Sicht, ich ziehe den Hut vor den beiden, die haben einen tollen Job gemacht in den letzten Jahren. Man bedenke, in der Zeit von Covid, in der die Herbergen geschlossen waren, haben die es geschafft, den Verein durch wilde Fahrwasser ruhig zu lenken. Aber die wollten nicht mehr. Und es fand sich kein erster und kein zweiter neuer Vorsitzender für den Verein. Und sowohl Martin als auch ich waren schon einige Zeit Mitglied im Verein, ohne tatsächlich in irgendeiner Weise jetzt größer in Erscheinung zu treten. Und wir haben diesen Brief von Rudi und Roland, so hießen erster und zweiter Vorsitzender, zweiter und erster Vorsitzender, Roland war erster, haben wir diesen Brief bekommen. Also entweder wir finden jetzt ein neues Führungsduo im Verein oder wir müssen den Verein auflösen. Verein auflösen bedeutet, diese Herberge in La Fabra womöglich auflösen. Na, gibt es natürlich immer noch andere Möglichkeiten, aber ich habe Martin angerufen, das kommt nicht in Frage. Das können wir nicht machen. Dieser Ort, das ist so toll. Wir müssen eine Lösung finden. Und die Lösung bestand darin, dass wir einen Brief an die Mitglieder geschrieben haben, uns vorgestellt haben, die kannten uns ja nicht, und gesagt haben, wir würden diesen Verein, oder wir würden diesen Posten übernehmen, wenn sich da niemand anders groß hervortut. Wir würden diesen Job übernehmen und so lange übernehmen, bis jemand gibt, der sagt, wir machen das jetzt. Und das war der Startpunkt im November. Und im November sind wir dann nach Stuttgart gefahren, beide, haben uns nochmal vorgestellt im Verein. Rudi und Roland kannten wir zu dem Zeitpunkt schon und haben mit denen auch ein paar Mal gesprochen und sind dann gewählt worden. Zum ersten und zum zweiten Vorsitzenden in dem Verein. Und das war sozusagen der Startpunkt dafür. Und ich habe schon gesagt, ne, eine Herberge 2000 Kilometer von zu Hause entfernt zu führen, einem Verein mit 100 Mitgliedern zu leiten, war für uns beide oder ist nach wie vor für uns beide ein ich drück's mal positiv aus, eine spannende Herausforderung, weil das Nächste, was ich einem Verein jemals gekommen bin, war meine 30-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Ponholz, den Heimatort, wo ich herkomme. Und dort war ich oder bin ich eigentlich eine Karteileiche.
Ihr noch das Mitglied, ja. Jetzt ist ja Stuttgart und Berlin ja auch nicht unbedingt gerade um die Ecke. Es ist ja für einen Verein oder um einen Verein zu führen, braucht man ja in der Regel auch den Kontakt. Also das ist schon auf ehrenamtlicher Basis gemerkt, so einen Verein zu leiten. Das bedeutet ja auch, andere zu inspirieren, ihre Zeit und ihre Energie dem Verein auch zu schenken. Mhm. Und das bei so einem Projekt, das ist ja schon auch eine echte Aufgabenstellung.
Man muss dazu sagen, Martin und ich, wir haben unglaublich großes Glück, dass wir mit Sandra, Maria und Gerhard, die sozusagen den erweiterten Vorstand bilden, noch drei Mitstreiter haben, die schon sehr viel länger in dem Verein sind. Ich glaube, Gerhard ist seit 12 Jahren Schatzmeister. Macht das toll. Der hat wahnsinnig viel Erfahrung. Wir haben Maria, die aus Spanien, aus Santander, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aus Santander kommt, die also des Spanischen mächtig ist, die uns bei allen Belangen unterstützt und mit Sandra eine unglaublich kreative, noch dazu Berlinerin, das macht schon sehr viel leicht. Und dann kommt hinzu, dass wir ein tolles Team haben an Hospitaleras, die dort gern sind, die richtig Spaß daran haben.
Welcher Trend auf dem Jakobsweg, gerade was die Veränderungen anbelangt, bereitet dir als Vorsitzender von Ultrea die größten Sorgen? Also gibt es da so einen Trend, wo du sagst, der ist schon auch für die Tradition, für dich so eine Aufgabenstellung?
Ja, es hört sich unglaublich paradox an, aber die Zahl der PilgerInnen auf dem Camino Frances, die durch La Faba kommen, und wir reden La Faba ungefähr 160 Kilometer vor Santiago, die Zahl der PilgerInnen nimmt ab, und zwar konstant. Immer weniger, also unglaublich schön, die Zahl der PilgerInnen auf allen Caminos nimmt zu, im letzten Jahr knapp 500.000, 499, also ein paar haben noch gefehlt bis zur 500.000 Grenze. Die Zahl nimmt zu. Die Zahl nimmt auf dem Frances zu. Die Zahl nimmt aber insbesondere sehr stark auf dem portugiesischen Weg zu.
Ja, der ist auf den letzten 100 Kilometer. Das heißt, die Pilgerstatistik, die ich ja jeden Monat fortführe im Jakobsweg Lebensweg-Blog, die hat sich, da beschäftige ich mich ausführlich damit, und auf dem Camino Frances sind letztendlich von den Pyrenäen bis Sarria in den letzten 8 Jahren weniger jedes Jahr einige 100 bis 1000 Pilger weniger unterwegs. Das ist tatsächlich so.
Das ist ein Trend, der uns, nun ja, wir sind jetzt keine Herberge, die eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Wir sind als Herberge und als Verein, sehen wir uns in der Tradition der Donativo-Herbergen. Aber das macht dem Verein schon ein bisschen Sorge, dass eigentlich auf diesem Weg, vor allem auch auf diesem wunderschönen Abschnitt des Weges, immer weniger Pilger unterwegs sind. Ja? Und
Jetzt verlasse ich gerade meine Rolle als Moderator, weil ich da emotional auch verflochten bin. Es ist wirklich erstaunlich, wenn Pilger sagen, sie gehen den Jakobsweg, dann sprechen sie über 14 Tage. Das ist die mit Abstand am häufigsten gegangene Zeit, die der moderne Pilger heute für den Jakobsweg zur Verfügung steht. Meistens liegt es am Urlaub oder daran, dass es ein Kompromiss ist. Ich mache 2 Wochen alleine und den Rest mit der Familie. Also 2 Wochen ist die am häufigsten gegangene Distanz. Und dafür, für 2 Wochen, ist der portugiesische Weg, natürlich, der hat einen Anfang und ein definiertes Ende. Hat aber der Camino Frances auch, nur dass es niemand oder die wenigsten wissen. Ab Astorga ist ein ganz klassischer, über Jahrzehnte hinweg ganz klassischer Startpunkt gewesen, auch immer noch, ein klassischer Startpunkt auf dem Camino Frances. Und ich empfehle gerne, und ich bin ja leidenschaftlicher Camino Frances-Gänger, mach den Jakobsweg statt in Portugal, in Astorga, beginnt dort. Wer Natur, wer die Einmaligkeit, wer Magie erleben will, kann es dort natürlich in einer ganz anderen Dimension für sich erfahren. So, jetzt gehe ich zurück.
Peter, ich möchte das nur an der Stelle unterstreichen, und ich bin dir unendlich dankbar, dass du jetzt auch eine Strecke von Astorga bis Santiago mit aufgenommen hast. Das ist toll. Und ich habe mir das angeguckt. Genauso würde ich das auch gehen. Genauso gehe ich das übrigens auch mit meinen Studierenden. Wir starten meistens entweder in Astorga, wenn wir ein bisschen weniger Zeit haben, in Ponferrada. Und das ist eine wunderschöne Strecke ab Astorga bis Fonsebadon, hoch nach Rabanal de Camino und dann noch ein Stückchen weiter nach Fonsebadon in diesem wunderschönen Ort am nächsten Tag das Cruz de Ferro zu sehen. Das ist traumhaft, bei Sonnenaufgang den Stein abzulegen, dann wieder runterzugehen durch Molina Seca rein nach, was kommt dann, Ponferrada. Ja, es toll. Schön. Und man hat auch die Chance, in La Faba zu übernachten, sage ich natürlich jetzt als erster Vorsitzender des Vereins.
Das ist selbstverständlich. Und kann man dann auch weiterlaufen. Man kann ja die Etappen so ändern, dass man im Kloster Samos noch übernachten kann. Wenn ja. Ganz einfachen Unterkünften, das muss man fairerweise sagen. Da hat sich in den letzten 30 Jahren nicht viel verändert. Aber es ist einmalig, so ein altes Kloster zu erleben. Schon allein, wenn man aus dem Wald rauskommt und plötzlich dieses riesige Kloster auftaucht, das ist wirklich wie in einer anderen Welt ist das. Andreas, wir kommen so langsam in die Schlusskurve. Ich habe noch 3 Fragen für dich. Wenn du in 20 Jahren auf dein Leben zurückblickst, welche deiner 3 Rollen, Herbergsvater, Professor oder Vereinsvorsitzender, soll den größten Fußabdruck hinterlassen haben? Und was soll dieser Fußabdruck sagen?
Ich glaube, der pilgernde Professor soll den größten Fußabdruck hinterlassen. Und ich würde gerne, dass meine Studierenden, die dann nicht mehr meine Studierenden sind, sondern die dann alle schon irgendwie ganz tolle Jobs in Unternehmen haben, dass die sagen, das war damals eine tolle Erfahrung. Ich habe da was mitgenommen für mich und für mein Leben. Mehr kann man gar nicht erwarten, ne? dass man jemanden, den man auf diesem Weg mitgenommen hat, ich werde eigentlich von denen mitgenommen, bei Lichte betrachtet, dass die mich auf diesem Weg mitgenommen haben, dass die was vom Weg mitnehmen. Das ist schön, wenn das passiert. Also der pilgernde Professor, glaube ich, ist das, was am Ende...
Ein schönes Bild, ja. Der pilgernde Professor, an den sich die Studierenden gerne zurückerinnern. Andreas, welche Eigenschaft konntest du auf dem Weg lernen, die du im Hörsaal oder in der Geschäftswelt niemals gelernt hättest?
Dass man mit den kleinen Steinchen, die man manchmal in seinem Schuh findet, die vielleicht ein bisschen drücken, die unangenehm sind, dass man diese kleinen Steinchen manchmal akzeptieren muss. Und dass man die akzeptieren muss. Und dass man die aber auch, wenn man die Schuhe dann auszieht, und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, dass man die auch wieder loswerden kann. Ich glaube, das ist so etwas, was ich mir immer wieder versuche, vom Jakobsweg mitzunehmen.
Sehr schön, ja. Ab und zu hat man kleine Steinchen im Schuh und kann sie nicht ausziehen und kann sie nicht rausnehmen.
Man kann sie akzeptieren. Man kann akzeptieren, dass sie da sind. Und man kann achtsam versuchen, die, ja, einfach mitzunehmen.
Du hast, Andreas, ganz zu Beginn unseres Interviews über die gestressten Studenten gesprochen und gesagt, die müssten alle den Jakobsweg gehen. Wenn du der ganzen Welt eine Camino-Erfahrung verschreiben könntest, welche Kernlektion aus deinen drei miteinander verbundenen Welten als Pilger, als Hospitaliero und auch als Professor würdest du am liebsten den Menschen vermitteln?
Mit einem Wort: Minimalismus. Ich bin immer wieder erstaunt, mit wie wenig man auskommen kann, wie minimalistisch ein Leben sein kann. Es sind nur 14 Tage, keine Frage. Aber das sind 14 Tage, in denen ich alles, was ich brauche, auf dem Rücken tragen kann. Und ich bin extrem minimalistisch unterwegs. Mein Rucksack wiegt weniger als 6 Kilo. Und ich stelle immer wieder fest, wow, es geht. Ja, also, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein, braucht man nicht so wahnsinnig viel. Das, was man braucht, gibt einem der Weg, der Camino, die Communitas, die Liminalität. Das sind die Aspekte, die wichtig sind. Und na, das Äußere kann sehr minimalistisch sein.
Das, was man braucht, kann man mit sich tragen. Ja, lieber Andreas, der pilgernde Professor mit dem Steinchen im Schuh und der den Menschen gerne Minimalismus und die Einfachheit gerne vermitteln würde. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, für den wunderbaren Austausch mit dir und wünsche dir als Professor, als Pilger und auch als Herbergsvater und als Vereinsverantwortlicher einen schönen und guten Buen Camino. Danke dir, Andreas.
Vielen Dank. Darf ich noch etwas sagen, Peter? Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich möchte mich bei dir bedanken für die Community, die du aufgebaut hast. Ich möchte mich bedanken für die unglaublich schönen Podcasts, die du in den letzten Monaten, Jahren gemacht hast. Das ist sehr inspirierend. Vielen Dank dafür.
Dankeschön, Andreas. Buen Camino.
Buen Camino.
Wenn du den Jakobsweg jetzt wirklich besser kennenlernen willst und dich gezielt und gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das wertvoll für dich ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist. Weil du nicht mehr alles allein zusammensuchen musst. Und weil du dort die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgerinnen und Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir Sicherheit und Orientierung. Deine wichtigsten Fragen werden beantwortet und du kannst konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Dort findest du alles, was du brauchst, die Zugänge zu unseren Communities, Tipps zur Vorbereitung, Impulse zum Camino Spirit und natürlich alle Inhalte, die dir auf deinem Weg weiterhelfen. Klingt das gut für dich? Dann geh jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dir alle Inhalte downloaden, die dir wichtig sind. Und am besten startest du noch heute. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.